Liebe Schwestern und Brüder, wir haben vorhin Psalm 146 miteinander gebetet. Und um den soll es heute gehen. Wie das geht, Gott zu loben und auf ihn zu hoffen. Sie können gerne den Text noch einmal aufschlagen, die Nummer 757, dann können Sie das Ganze besser verfolgen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen heute Morgen geht, ob Sie vorhin von Herzen singen konnten, ich verdanke dir so viel, mein Gott, dass Sie von Herzen dankbar sind und von Herzen singen konnten, oder ob Sie heute Morgen eher mit etwas Schwerem auf dem Herzen gekommen sind. Es wird heute vor allem um das Loben und um das Hoffen gehen. Aber wir werden sehen, dieser Psalm erwartet von uns nicht, dass wir einfach Gott loben, wenn es uns gar nicht danach ist. Darum geht es in diesem Psalm nicht. Schauen wir auf die ersten zwei Verse, dann sehen wir das sofort. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele, ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Das ist nicht eine Pflicht. Wir müssen immer, zu jeder Zeit und egal in welcher Lebenslage wir sind, Gott loben. Das steht hier glücklicherweise nicht. Wir wissen, was das bedeuten würde, wenn wir traurig sind, wenn einer von uns verlangen würde, so und jetzt singe Loblieder. Schon in den Psalmen ist davon die Rede, dass es nichts Schrecklicheres gibt, als das zu müssen. Hier haben wir etwas ganz anderes vor uns. Hier spricht einer von sich aus zu seiner Seele, lobe den Herrn. Er fordert sich selber dazu auf, also nicht von außen, sondern er hat die Erfahrung gemacht, dass es gut tut, Gott zu loben, Gott zu sagen, was wir ihm zu verdanken haben. Denn darum geht es ja, wenn wir Gott loben, dass wir in der Tiefe erkennen, wem haben wir es zu verdanken. Gestern Abend hat meine Frau einen Salat gemacht, den sie nie je zuvor in 35 Dreivierteljahren gemacht hatte. Und zwar einen Brokkolisalat mit Schafskäse drin und kleinen Cocktailtomaten. Es hat schon genial ausgesehen. Aber ich hätte es ihnen gegönnt, auch davon zu kosten. Und jetzt ist völlig klar, was habe ich gemacht? Ich habe ihr gedankt und habe dann so gedankt, dass ich ihr gesagt habe, übrigens, das könnte durchaus mal wieder auf dem Tisch sein. Was ich sagen will, das, was uns freut, das, was uns gut tut, das, was uns Gott an Gutem tut, das gewinnt eine noch viel größere Tiefe, wo wir erkennen, ihm haben wir es zu verdanken und darum danken wir ihm. Es ist bei uns Menschen ja genau auch so. Wenn einer uns hilft, einer uns Gutes tut und wir ihm dafür danken, dann wird es noch einmal viel tiefer, viel schöner. Und es ist dann nicht einfach nur, dass der andere uns etwas gegeben hätte, sondern indem wir ihm danken, verbinden wir uns mit ihm selber und sagen ihm, du bist mir wertvoll und nicht einfach nur das, was du mir gegeben hast. Und deshalb diese Selbstaufforderung am Anfang dieses Psalms. Denn was gibt es Schöneres, als sich mit dem im Dank zu verbinden, dem wir das zu verdanken haben, was er uns gegeben hat. Aber wir alle wissen darum, wenn wir nur mit dem Mund, mit unserem Singen, Gott danken oder einem Menschen danken und unser Leben nicht in Übereinstimmung mit diesem Dank steht, dann kann der andere diesen Dank gar nicht mehr richtig glauben. Also, wenn ich gestern Abend meine Frau hätte allein die Küche aufräumen lassen, das hätte sie zwar gemacht, aber durch das, dass wir es zusammen gemacht haben, hat sie gemerkt, der Dank ist von Herzen gekommen. Jetzt ist so, im hebräischen Text, das, was der Luther übersetzt mit solange ich lebe, solange ich bin, das heißt Bochayai. Und Bochayai kann man auch übersetzen mit durch mein Leben. Also nicht einfach solange ich lebe, sondern durch, mit meinem Leben. Und das finde ich ganz wichtig, wenn es darum geht, Gott zu loben. Wir loben Gott mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten. Aber wir können ihn von morgens bis abends, von Sonntag bis Samstag, durch das loben, was wir leben. Und das finde ich was Wunderbares. Sodass unser ganzes Leben in allem ein Lob Gottes werden kann. Wodurch? Nun ganz simpel dadurch, dass wir eben anderen gegenüber nicht sagen, das habe ich einfach toll hingebracht, sondern unter Umständen auch einfach einmal sagen, das verdanke ich Gott. Oder dass wir einem anderen genau in der Weise helfen, wie Gott uns geholfen hat. Das, wo wir sehen, da ist jemand traurig, dass wir nachfragen, wie geht's dir denn gerade? Und nicht einfach schnell weitergehen. Oder wo wir sehen, da braucht jemand unsere Unterstützung. Dass wir wirklich Zeit und Kraft aufwenden, um ihm hilfreich zur Seite zu gehen. Und jetzt sehen Sie, immer dort, wo wir das leben, was Gott sich gedacht hat, dass unser Leben und das Leben anderer gut gelebt werden kann, wo wir das leben, loben wir Gott. Insofern wunderschön, mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten, aber eben auch durch unser Leben loben wir ihn. Und dann freuen sich andere und loben Gott auch. So beginnt der Psalm. Und jetzt kommt etwas ganz, ich sage mal so, Eigenartiges und für die Psalmen außergewöhnlich Seltenes. Wenn Sie reinschauen, Vers 3 und 4, geht es jetzt so weiter, verlasset euch nicht auf Fürsten. Warum nicht? Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. In einem Lobpsalm so etwas. Warum eigentlich? Warum? Was denken Sie? Warum wird jetzt genau darauf geschaut, was uns Menschen ausmacht? Und hier sehr realistisch, was macht uns aus? Und zwar selbst die Obersten, auch die sterben. Auch die, die Macht haben in dieser Welt, die können gar nicht immer helfen. Das wird hier in den Blick genommen. Warum? Wohl deshalb, weil der Psalm uns zeigen will, wirkliche, letzte Hilfe finden wir allein bei Gott. Und da, wo uns Gutes im Leben widerfährt, im Letzten verdanken wir es Gott selber und nicht anderen Menschen. Man könnte jetzt aber diese Verse auch missverstehen. Als würden diese Verse sagen, Gott hilft uns, tut uns Gutes vorbei an anderen Menschen. Das wäre aber ein Missverständnis. Es wäre deshalb ein Missverständnis. Ich sage es einmal mit Luther. Der hat in wunderschöner Weise gesagt, wie macht Gott das im Leben? Da sagt er, er könnte Menschen auf die Welt bringen ohne Frau und Mann. Aber es hat ihm gefallen, durch Frau und Mann Kinder zur Welt zu bringen. Und dann sagt er weiter, und wenn ein Kind geboren ist, er könnte die Kinder am Leben erhalten, ohne dass seine Frau das Kind stillt. Aber es hat Gott gefallen, das durch Menschen zu tun. Und jetzt können wir genauso weiterdenken. Unsere Eltern haben uns das beigebracht, was uns zum Leben hilft. Und dann hatten wir vielleicht gute Lehrerinnen, Lehrer, Lehrlingsmeister, egal was, Menschen jedenfalls, die uns geholfen haben, ins Leben zu finden und die uns zum Glauben geholfen haben. Und das macht Gott durchaus durch Menschen. Aber eben, wem verdanken wir es im Letzten? Der Psalm sagt, nicht Menschen, weil die sind begrenzt. Und das kennen wir ja aus eigener Erfahrung. Selbst da, wo wir anderen ein Segen sind, wir können es nicht machen. Wir können es nicht gewährleisten. Sondern wenn Gott selber nicht in dem wirkt, was wir tun, ist das, was wir tun, immer umsonst. Und deshalb sagt der Psalm, unser Gotteslob wird vertieft durch diese Erkenntnis, wo wir Gott erkennen lernen, selbst in dem, was andere Menschen uns Gutes tun, im Letzten ist er es, der uns darin begegnet. Das ist eigentlich was Schönes, dass wir mitten in dem, wo andere uns Freude machen, wo andere uns Gutes tun, dass wir genau darin erkennen, seine Güte, seine Fürsorge begegnet uns darin. Gehen wir weiter. Jetzt kommt der Psalm genau dahin, wie es vom Loben zum Hoffen kommt. Er sagt Folgendes: Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich. Einmal vielleicht bis dahin. Jetzt wird uns Gott vor Augen geführt. Und zwar nicht in einer abstrakten Weise, sondern es wird erinnert an das, was Gott getan hat. Und da wird begonnen mit dem Gott Jakobs. Vom Alten Testament her, wenn vom Gott Jakobs die Rede ist, vor allem in den Psalmen, dann wird immer erinnert daran, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit seinem Volk. Und jetzt wichtig, Sie kennen den Jakob, er war ein Betrüger. Aber Gott gebraucht ihn, um sein Bundesvolk zu führen, überhaupt, dass es zustande kommt. Also der treue Bundesgott, das ist das Erste, was uns vor Augen geführt wird. Dann das Zweite, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Wir Menschen sind begrenzt in dem, was wir können. Und hier wird uns Gott gezeigt als der, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Das heißt, er wird uns gezeigt in seiner Macht und Kraft. Die einfachste Umschreibung, Definition von dem, was Gott ausmacht, ist, Gott ist der Einzige, der mit nichts etwas anzufangen weiß. Wir alle können das nicht. Wir können nur etwas, was da ist, verändern, mit dem etwas tun. Gott aber hat aus dem Nichts heraus eine Welt geschaffen und erhält sie bis heute. Und so zeigt der Psalm uns Gott, um uns Mut zu machen, unsere Hoffnung auf ihn zu setzen, weil er kann, was wir selber nicht können. Aber dabei bleibt es nicht, sondern jetzt kommt als Drittes hier dazu, der Treue hält ewiglich. Dieses, der Treue hält ewiglich, bezieht sich vom hebräischen Text her auf die Sintflutgeschichte. Also nicht einfach nur die Schöpfertreue, sondern dass Gott seiner Schöpfung selbst dann die Treue gehalten hat, wo der Mensch durch seine Sünde, durch das Böse, das er getan hat, wo er Leben zerstört hat, selbst da lässt Gott nicht von ihm ab. Nein, im Gegenteil. Sie wissen das, am Ende der Regenbogen. Das Zeichen, Gott wendet sich von uns auch dann nicht ab, wo wir Leben zerstört haben, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Selbst da, sagt der Psalm, wendet er sich nicht von euch ab. Und was für eine Ermutigung liegt darin, dass wir nicht denken müssen, weil wir schuldig geworden sind, weil wir Liebe schuldig geblieben sind, dass wir deshalb nichts mehr von Gott an Hilfe erbitten dürften. Nein, er hat die Treue damals gehalten und hält sie bis heute. Aber jetzt, damit ist dem Psalm immer noch nicht genug, um uns die Hoffnung zu begründen und uns zu ermutigen, von ihm etwas zu erbitten. Nein, jetzt macht er weiter und sagt, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Vielleicht mal bis daher. Was wird da gezeigt? Nun wieder von dem her, was Gott an seinem Volk in Israel getan hat. Der Recht schafft denen, die Gewalt leiden. Woran denken wir sofort? Israel in der Knechtschaft in Ägypten. Sklaverei 4 Jahrhunderte lang. Und jetzt wird erzählt, er sah an ihr Elend und hörte ihr Schreien. Also, dass er Recht schafft, hat zum Hintergrund, er sieht, wie es Menschen geht, die von anderen unterdrückt, die von anderen gedrückt, die von anderen gemobbt werden. Unser Gott nimmt das wahr. Und wo wir selber das erleiden, da erinnert uns der Psalm, sei gewiss, er sieht es. Es geht bei ihm nicht da rein und da raus, sondern es geht ihm zu Herzen. Und das wird jetzt vertieft, der die Hungrigen speiset, Israel durch die Wüste unterwegs und wir durch unsere Wüsten unterwegs, wo wir empfinden, wir haben nicht genug. Der Psalm erinnert daran, auch da, du kannst dir erbitten, dass Gott gibt, was du brauchst. Aber mehr noch, der Gefangene frei macht. Und jetzt wird in den Psalmen diese Gefangenschaft von dem, was in äußerer Kerker betrifft, vertieft auf all das, was uns innerlich gefangen nimmt, was uns unfrei macht. Und wir alle wissen aus Erfahrung, wie etwa ein anderer durch die Verletzung, die er uns zugefügt hat, wie wir unfrei werden. Oder wo wir selber an einem anderen schuldig geworden sind, wo wir uns nicht mehr trauen, ihm zu begegnen, ihm ins Gesicht zu schauen. Oder aber, wo wir es von Eltern her erlitten haben, dass sie uns nichts zugetraut haben. Das kann uns so gefangen nehmen, dass wir gar nicht zur Entfaltung bringen, was Gott uns gegeben hat. Und jetzt können Sie für sich weiter überlegen, wo Sie innerlich spüren, da bin ich gefangen. Und da hinein sagt der Psalm, Gott ist derjenige, der Gefangene frei macht. Das nächste, der Blinde sehend macht. Da denken wir vom Neuen Testament her natürlich sofort etwa an den Bartimäus. Im Alten Testament erneut, es wird die äußere Blindheit übertragen auf das, was uns innerlich blind sein lässt. Innerlich blind sein bedeutet eben nicht zu erkennen, wem verdanke ich mich im Letzten, wem verdanke ich, dass ich glauben kann und so weiter. Es ist Blindheit, wo wir Gott darin nicht erkennen. Und da erstirbt dann der Dank, Was für ein Segen, wo uns die Augen aufgehen, wo wir erkennen, von wem haben wir es wirklich. Gehen wir weiter. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Wie gut, dass Gott uns immer wieder Menschen schickt, durch die er uns aufrichtet. Ich weiß nicht, ob Sie es in der letzten Woche an einer oder anderen Stelle erlebt haben. Ich finde es was unglaublich Schönes, dass Gott andere Menschen, die manchmal gar nicht wissen, was man braucht, dass er die so gebraucht, dass ich wieder Mut gewinne. Oder da, wo mich was ärgert, dass ich nicht in meinem Ärger festhänge. Könnten jetzt viel erzählen. Sie machen es nachher selber. Ich sehe von der Zeit, ich muss weitermachen, dass es auch noch irgendwann zu Ende kommt. Aber der Psalm ist einfach so tief. Jetzt geht es weiter. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge, hält Waisen und Witwen. Aber in die Irre führt er den Weg der Gottlosen. Um was geht es da? Jetzt ganz was Wichtiges. Gott liebt Gerechtigkeit. Seine Treue, seine Güte, seine Gnade heißt nicht, dass er einfach immer gnädig ist, dass er einfach immer lieb ist. Denn es ist viel zu realistisch, wenn ein Mensch im anderen Mensch das Leben zur Hölle macht, da darf Gott nicht einfach zuschauen. Das wäre keine Liebe. Wo wir die Möglichkeit haben, Unrecht zu beenden und einem Menschen die Grenze aufzuzeigen, ihn nicht machen zu lassen, da tun wir genau das, was Gott ehrt. Es ist nicht gut, wenn wir denken, Christsein bestünde darin, einfach nur zuzuschauen, wenn andere Leben zerstören. Wer so betet, wie der Psalm es hier macht, der tut an seiner Stelle genau das, worum er bittet. Wenn wir beten, erlöse uns von dem Bösen, dann heißt das, wir handeln genau in diesem Sinne. Wo es in unserer Macht steht, Böses zu unterbrechen, da unterbrechen wir es. Wo einer in einer unguten Weise über andere hinten herum schlecht redet, dass wir da nicht einfach mitreden, sondern etwa sagen, ich habe da aber auch noch etwas anderes gehört. Verstehen Sie, dass wir es relativieren. Ich habe das diese Woche in einem Gespräch versucht. Ich sage versucht, weil es ist mir nicht wirklich im Letzten gelungen. Diese Person ist so drauf festgeblieben, wer das Problem ist. Also vielleicht hilft es ja später noch. Also, aber ich habe jedenfalls nichts gesehen. Aber mir ist wichtig, wenn wir so beten, so Gott loben, das nehme ich da Anfang nochmal auf, dann loben wir ihn durch unser Leben, indem wir selber nicht einfach Böses geschehen lassen, sondern soweit es an uns ist, etwas dagegen setzen. Noch besser, wie der Paulus sagt, dass wir durch Gutes das Böse überwinden. Jetzt kommt ein Schlussvers, der mir wichtig ist. Und jetzt müssen Sie noch mal richtig intensiv mitdenken, weil jetzt wird es noch mal kurz anstrengend. Der Vers, der Schlussvers, der sieht so harmlos aus. Der ist es aber nicht. Der Luther übersetzt, der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für, Halleluja. Was für ein Problem steckt in diesem Vers? Wenn Sie in der vergangenen Woche die Nachrichten angeschaut haben. Wenn Sie in der vergangenen Woche aufmerksam das Leben in Ihrem Umfeld wahrgenommen haben, was haben Sie dann gesehen? Ich wage zu behaupten, Sie haben gesehen, dass Gott nicht immer Recht geschaffen hat, denen, die Unrecht leiden. Sie haben Hungrige gesehen, Sie haben Gefangene und Blinde gesehen, Niedergeschlagene. Sie haben Fremdlinge, Waisen und Witwen gesehen, denen niemand geholfen hat. Und jetzt entsteht die Frage, wie können wir angesichts von dem, wie können wir da im Sinne dieses Psalms Gott loben? Wie geht das? Wie können wir Gott danken, obgleich so viel ist, was förmlich zum Himmel schreit und wo wir doch dran leiden, dass Gott nicht geholfen hat und nicht hilft? Wie geht es da dann, Gott wahrhaftig, ehrlich zu loben? Wie soll das gehen? Und jetzt steckt in Vers 10 meines Erachtens die Lösung. Die sieht folgendermaßen aus. So wie der Luther übersetzt hat, kann man übersetzen. Aber vom Hebräischen her ist es genauso möglich, statt der Herr ist König, dass man übersetzt, der Herr möge König sein. Er möge sich endlich überall als König erweisen. Also, dass Israel Gott so lobt, dass es zugleich von ihm erhofft, erwartet, dass er das endlich überall, ich sage es mal so, flächendeckend durchsetzt. Und jetzt sind wir genau in der Schriftlesung. Deshalb habe ich die ausgewählt, mit dem Senfkorn. Warum? Jesu Jünger, die waren am Anfang begeistert, wie Jesus Blinde sehend gemacht hat, wie er Gefangene freigesprochen hat, wie er vergeben hat, wie Menschen ihm nachgefolgt sind und so weiter. Und mit der Zeit haben sie ihre Hoffnung verloren. Man kann das ganz deutlich sehen, Johannes der Täufer, es wird beschrieben in Matthäus 11, Vers 2 folgende, der lässt fragen, wo er im Gefängnis sitzt, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Der fragt deshalb so, weil Jesus nur punktuell an der einen und an der anderen Stelle geholfen hat und an so vielen Stellen war in Israel der damaligen Tage alles genau gleich schlecht. Unrecht, Schuld und so weiter. Und jetzt zweifelt Johannes der Täufer, ob Jesus wirklich der Messias, ob er wirklich der ist, der durchschlagen und endgültig hilft. Und den Jüngern Jesu und vielleicht auch uns geht es manchmal ja auch so, dass wir sagen, warum nur hilft er nicht? Es bleibt ja so viel Elend, es bleibt so viel Leid. Wie können wir da unsere Hoffnung bewahren? Wie geht das? Jetzt ist die Senfkornbibel die Antwort drauf. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, schau doch mal an, diesen kleinen schwarzen Senf. Dieses kleine Samenkorn hatte 0,4 bis 0,6 mm Durchmesser. Es war also mit dem bloßen Auge gerade noch zu sehen. Und Jesus sagt, schau doch dieses kleine Samenkorn an. Da wächst eine Senfstaude auf, der wird in Palästina fast zum kleinen Baum, 3,5-4 Meter groß, mit ausladenden Ästen, und da sind dann Vögel drinnen. Und jetzt, warum gebraucht Jesus das? Da will er sagen, werdet nicht irre an dem kleinen Anfang bei mir. Denn der kleine Anfang bei mir ist genau wie dieses Senfkorn. Aus dem wächst das große Reich Gottes. Das hat Jesus seinen Jüngern gegeben, solange er mit ihnen unterwegs war. Und jetzt ist das Geniale, dass er uns, dass wir den Grund unserer Hoffnung, dass wir den noch fester zu Gesicht bekommen, was geschieht am Ostermorgen? Am Ostermorgen wird er vom Tode auferweckt. Und das ist die tiefste Begründung der Hoffnung, dass Gott am Ende, in der Vollendung, alles Böse beseitigen wird. Dass er all das, was jetzt Bruchstück ist und bleibt, dass er es vollenden wird. Unsere Hoffnung ist also in dem begründet, was in der Vergangenheit liegt, was bereits geschehen ist. Das ist mir das Allerwichtigste. Unsere christliche Hoffnung ist nicht begründet in dem, dass wir sagen, oh, da wird es hoffentlich mal besser. Nein, sondern was machen wir? Wir schauen zurück und sagen, so wie der Psalm das macht, was hat Gott in der Geschichte Israels getan? Und was hat er mit Jesus getan? Darauf gründen wir unsere Hoffnung. Und deshalb, hoffen und beten gehört zueinander. Deshalb beten wir, im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, weil sein Reich erst im Kommen ist, weil sein Wille gar noch nicht überall und immer geschieht. Und deshalb beten wir, erlöse uns von dem Bösen, deshalb beten wir, vergib uns unsere Schuld und so weiter. So, jetzt kann ich, glaube ich, aufhören. Jetzt sehen wir das Ganze vor Augen. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie so sich von diesem Psalm immer wieder ermutigen lassen, zu hoffen, aber eben auch in diesem Sinne zu loben und zu danken. Jetzt singen wir das nächste Lied, 369, die angeschlagenen Strophen.